Ora et labora, zu Deutsch bete und arbeite. Heute geht es in diesem dritten Teil der Predigtreihe schwerpunktmäßig um das dritte Wort in dieser Formel, um das Arbeite. Und ihr habt eine ganze Menge Worte noch dazu gefunden, die euch in den Sinn kommen, wenn es ums Arbeiten geht. Vielen Dank dafür. Und ich überlasse das ganz euch, mit herauszufinden, welche dieser Worte und auch wie sie denn in der Predigt vorkommen. Also habt ihr gleich zwei Aufgaben: zuhören und ein bisschen aufmerksam Stichworte sammeln. In den letzten Wochen haben wir davon gehört, wie umfassend die Aufforderung bete in dieser Formel ora et labora in der Bibel verstanden wird und wie das Beten und Arbeiten vielleicht auch zusammengehören oder zusammengestaltet werden können. Das habt ihr letzte Woche von Janina insbesondere gehört. Die Zusammenstellung ora et labora stammt aus dem frühen Mittelalter, ist eine Ordensregel für Mönchsorden. Wir haben uns die also nicht für unsere Predigtreihe extra ausgedacht. Für unsere Ohren klingt diese Regel vielleicht eher selbstverständlich. Ist doch klar, man kann doch nicht den ganzen Tag beten, man muss ja auch was tun, praktisch anfassen, damit das Leben weitergeht und nicht nur beten. Diese Einsicht war aber zur Zeit des Benedikt von Nursia, auf den diese Ordensregel zurückgehen soll, gar nicht selbstverständlich. Im Gegenteil, in weiten Teilen der gebildeten Schichten der Gesellschaft herrschte das antike Bildungsideal vor. Also, man könnte das so frei übersetzen auf heute: wer was auf sich hält und gebildet ist, sprich wer aus gutem Hause stammt und reiche Eltern hat, der studiert Philosophie und die Mathematik und Musik. Körperliche Arbeit hingegen war verpönt. Diese war für das ungebildete und niedere Volk vorgesehen. Da dachte man auch, die haben besondere Fähigkeiten dazu. Also die haben die Tugend zu arbeiten. Wir haben die Tugend zu studieren. Schön, wenn man das so gut aufteilen kann, oder? Ja, und es geht sogar so weit, dass sie die Vorstellung hatten, wer eben diese Tugend zum Philosophieren hat, für den ist es auch völlig falsch, Energie, Zeit und Kraft in körperlicher Arbeit zu verschwenden. Das wäre unter seiner Würde. Insofern war also Benedikt zu Beginn des Mittelalters sehr revolutionär, als er seine Mönche neben dem Beten auch noch zum Arbeiten anhielt. Bibelstudium gehörte auch dazu, aber eben vor allem neu war das Arbeiten, körperliche Arbeit. Ähnliches finden wir bei den Reformatoren dann später wieder, bei Martin Luther und Johannes Calvin, dazu später mehr. Benedikt hatte etwas entdeckt, den Wert der Arbeit. Worin besteht also der Wert der Arbeit? Darum soll es heute Morgen gehen, damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und ich möchte, so wie beim Thema Beten, einem Dreischritt folgen. Da hatte ich ja folgenden Dreischritt: Beten ist Selbstzweck. Zweitens, hört niemals auf zu beten, also betet zu jeder Zeit. Und als drittens gab es Prüfsteine fürs Beten. Ich möchte diesem Dreischritt treu bleiben, aber ihr werdet merken, es sind so ganz kleine Veränderungen in den Überschriften nötig, damit es auch zur Arbeit passt. Deshalb also jetzt erstens, mein erster Punkt: Arbeit ist kein Selbstzweck. In einem sprichwörtlichen Vergleich heißt es, die Italiener und die Franzosen, die arbeiten, um zu leben, um die deutsche Vita, um das süße Leben zu genießen. Aber die Deutschen, die arbeiten umgekehrt, die leben, um zu arbeiten. Die Deutschen leben, um zu arbeiten. So, das soll jetzt keineswegs irgendwie rassistisch sein oder abwertend für andere Kulturen in Europa, sondern umgekehrt. Ich möchte unsere eigene Mentalität damit aufs Korn nehmen. Während es anderen Kulturen gut gelingt, die Arbeit nicht so bierernst zu nehmen, sagt man den Deutschen eben nach, dass sie ein wenig verbissen sind und dass sie ein übersteigertes Pflichtbewusstsein haben. Und dass wir nicht so richtig merken, dass es im Leben ja vielleicht auch ums Lachen, ums Tanzen, ums Spielen, also einfach ums Leben geht. Ora et labora. Beten hat seinen Zweck in sich selbst, die Zwiesprache mit Gott. Bei der Arbeit aber, da ist uns ein Ziel gegeben, was außerhalb von ihr liegt. Paulus möchte ich da mal als Anwalt zitieren, Epheser 4, Vers 28, verdiene dir deinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit und sehe zu, dass du auch noch etwas für die Armen übrig hast. Wenn wir also fragen würden, welcher Partei in dem Sprichwort die Bibel Recht geben würde, dann wäre es die Partei, die sagt, wir Menschen, wir sollen arbeiten, um dann zu leben, anstatt zu leben, um zu arbeiten. Du arbeitest, um dir deinen Lebensunterhalt zu verdienen und um im besten Fall auch noch andere zu unterstützen mit dem, was du verdienst oder mit dem, was du tust. Deine Arbeit dient also mindestens zwei Zielen und das Leben selbst bekommt einen höheren Wert als deine Arbeit, dein Schuften, dein Schaften, deine dreckigen Hände. Ganz gleich, ob du damit dein Geld verdienst oder ob deine Arbeit darin besteht, den Haushalt peinlich auf Vordermann zu bringen, dein Leben hat immer einen höheren Wert als das, was du leistest. Luther betont mit seiner Bezeichnung der verschiedenen Arbeiten als Berufe, dass es nicht nur eine Berufung gibt, sozusagen zum geistlichen Stand. Dann hätte ich ja sozusagen das große Vorrecht, als Einziger eine Berufung zu haben. Vom Pastor erwartet man das ja. Geistlicher Beruf. Da musst du auch mal deine Berufungsgeschichte erzählen. Wie bist du eigentlich berufen worden? Nein, ihr seid alle berufen. Luther sagt, jeder Mensch ist für eine Tätigkeit berufen, weil diese Tätigkeit eine Antwort auf Gottes Ruf ist, das ihm anvertraute, das dir anvertraute, zu bewahren. Gott schuf den Menschen, das möchte ich betonen, Gott schuf aber den Menschen und nicht den Arbeiter. Also den Menschen mit einer Berufung, mit etwas, was über die Arbeit hinausweist. Nicht nur einfach ein Arbeitstier. Als Gott den Menschen aus Lehm formte, da bekam er, der Mensch, nicht mit dem ersten Atemzug den Spaten in die Hand. Im Gegenteil, bei der Erschaffung des ersten Menschen heißt es, wir schauen nochmal rein, 1. Mose 2, die Verse 4 bis 9 und später hören wir auch noch auf den Vers 15, da heißt es, als Gott der Herr Erde und Himmel machte, gab es zunächst noch kein Gras und keinen Busch in der Steppe, denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Es war auch noch niemand da, der das Land bearbeiten konnte. Nur aus der Erde stieg Wasser auf und tränkte den Boden. Da nahm Gott der Herr Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Nicht ein Arbeiter, sondern ein lebendes Wesen. Und dann, ja, wenn man die Aussage von Vers 5 noch gut im Ohr hat, müsste man denken, es war ja noch niemand da, der das Land bearbeiten konnte, dann müsste es also jetzt weitergehen und dann ließ Gott den Menschen den Boden bearbeiten, damit er einen Garten anlegte, damit Gott sich daran erfreuen könnte. So, das steht so nicht da. Gut aufgepasst. Genau das steht nicht da. Obwohl genau das steht in manch anderen Schöpfungserzählungen außerhalb der Bibel, also in Religionen außerhalb Israels, da wird die Geschichte genauso erzählt, dass Gott, genauer sind es da sogar die Götter, die Menschen machen, die dazu da sind, ihnen die Arbeit abzunehmen. Also ihnen zu dienen und dafür zu sorgen, dass sie sich in dem Garten jetzt wohlfühlen können, dass sie den genießen können. Die Menschen sind den Göttern zu Diensten, als Arbeiter. Unser Gott, der Gott der Bibel, dreht den Spieß um. Dann legte Gott im Osten in der Landschaft Eden einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige Bäume und ihre Früchte schmeckten gut. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. Also zuerst einmal baut Gott für den Menschen einen Obstgarten. Bäume, die von selber Früchte tragen. Es geht nicht um Umgraben, Pflanzen und Säen und Düngen, sondern um einen Obstgarten, der blüht und Früchte trägt. Und dann wird dann noch beschrieben, dass da 4 Flüsse aus diesem Garten entspringen. Also man könnte jetzt, man wollte da auch sich so einen Spa-Bereich vorstellen. Viel Wasser, das da so durchfließt, zum Entspannen und Genießen. Wellness statt Schuften. Und Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Das wird zweimal betont, nämlich auch nochmal im Vers 15. Obwohl er vorher ganz viele geografische Angaben macht, wo dieser Garten Eden genau zu finden ist, aber anscheinend ist das bei Gott so, der sagt auch, don't trust your Navi. Er geht lieber auf Nummer sicher, er traut nicht dem Navi. Er nimmt den Menschen höchstpersönlich an die Hand, damit er auch in diesem Garten ankommt. Und dann erst überträgt er dem Menschen auch die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Der Mensch bekommt eine Berufung, den Garten zu pflegen und zu schützen. Also Arbeit ist auf keinen Fall das Erste, was dem Menschen begegnet, nachdem er seinen ersten Atemzug getan hat. Er findet sich auch nicht in einem Gemüsegarten oder in einer Ackerlandschaft vor. Nein, ein Garten ist eine Anlage, in der sich das Auge satt sehen kann an schönen Farben und Formen. Garten, das ist ein abgegrenztes Stück Land, in dem ich mich in meiner Freizeit aufhalte. Und deshalb muss man auch eine Vorsilbe davor setzen, um einen Nutzgarten zu erhalten. Denn ein Nutzgarten, das ist eine Abwandlung des Gartens zum Ackerland. Ja, wo man Mohrrüben zieht, Kohl anbaut und Kartoffeln pflanzt, das macht man normalerweise in der Landwirtschaft auf einem großen Ackerfeld, aber nicht in einem Garten. Außer ich mache aus dem Garten einen Nutzgarten. Gärten sind aber erst einmal zum Leben da und nicht für einen anderen Zweck. Wenn also überhaupt jemand zuallererst mit der Arbeit, mit der Maloche, mit dem Schuften, mit dreckigen Händen im wahrsten Sinn des Wortes in Verbindung gebracht werden muss, dann ist es Gott, der den Menschen aus Erde, aus Lehm formt. Der Mensch aber soll erst einmal leben. Gott sorgt sich um ihn und schaut genau hin, wo und wie er am besten leben kann. Erst danach erteilt er ihm seine konkrete Berufung. Es gilt, das Lebensumfeld, dein Lebensumfeld zu erhalten, zu pflegen und zu schützen. Dafür sollst du auch arbeiten, ja. Das heißt, den eigenen Lebensraum pflegen, schützen, kreativ gestalten. Du bist nicht Gottes Gärtner, der seinen Vorgarten auf Vordermann bringt. Nein, es geht um deinen Lebensbereich, den produktiv zu gestalten, kreativ zu gestalten. Also den Lebensraum zusammenhalten oder vielleicht besser und schöner gestalten. In einem Garten lässt sich das ganz gut 1:1 erleben, wie man das macht, dass man ja, wenn man den Garten pflegt, wirklich diesen Lebensraum und das Schöne erhält, in dem ich mich erholen kann. Aber es stimmt auch im übertragenen Sinne. Mit deiner Arbeit sorgst du nicht nur für deinen Lebensunterhalt, verdienst also nicht nur dein Geld, sondern du trägst auch mit deiner Produktivität dazu bei, dass es Gegenstände gibt, die den Alltag verbessern, dass es Arbeitsläufe gibt, die besser ineinander greifen. Vielleicht besteht deine Arbeit aber auch darin, Menschen im Denken zu schulen, aufs Leben vorzubereiten oder das Zusammenleben von Menschen zu gestalten, damit es besser ist. Oder ihre Haltung zu verbessern, dass sie gesund durchs Leben gehen können. Vielleicht bist du auch künstlerisch begabt und gestaltest Dinge künstlerisch so, dass sie das Leben deuten oder vielleicht das Leben lebenswert machen. Wie auch immer, Arbeit kann ganz vielfältigen Zweck und Sinn erfüllen. Du bist herausgefordert, selbst herauszufinden, was du am besten kannst, sprich, wozu du berufen bist. Und dann deinen Lebensraum und den anderer, also unseren gemeinsamen, zu pflegen, zu schützen. Nun wissen ja die meisten von euch, dass es auch anders sein kann. Seitdem wir nicht mehr im Paradies leben, kann Arbeit durchaus auch Maloche sein. Tatsächlich auch ein biblisches Wort, ein jüdisches Wort, das ins Deutsche eingewandert ist über das Jiddische. Maloche, körperlich richtig harte, schwere Arbeit. Das, was Gott tut für die Menschen, wird in der Bibel auch als Maloche bezeichnet. Der Gott müht sich richtig ab, um Menschen zu retten. Aber das gilt eben auch für uns Menschen. Wir erleben Arbeit manchmal auch als Maloche. Also im Ergebnis, dass wir körperlich erschöpft sind. Dass du körperlich erschöpft bist, fertig, kaputt. Oder dass du seelisch oder geistig leer wirst, weil du immer nur Output lieferst und keinen Input bekommst. Und daraus ergibt sich ganz automatisch mein zweiter Punkt. Arbeite und mache mal Pause. In der Predigt über das Gebet haben wir gehört, wie die Glaubensväter der jungen Kirche versucht haben, den Appell von Paulus, hört niemals auf zu beten, oder manche kennen es als betet ohne Unterlass, ganz praktisch ins Leben zu übertragen. Da haben sie ihre Antwort im Herzensgebet gefunden, das sie jederzeit auf den Lippen und im Herzen tragen konnten. Also die Antwort unserer Glaubensväter, die Schrift ganz wörtlich zu nehmen, war das Herzensgebet. Bete zu jeder Zeit, hör niemals auf zu beten. Ich bin so froh, dass es über die Arbeit solch einen Satz nicht in der Bibel gibt. Also in der Bibel steht nirgendwo, arbeitet ohne Unterlass. Hört niemals auf zu arbeiten. Im Gegenteil. Sehr zum Leidwesen vielleicht mancher Workaholics oder mancher Optimierer von Arbeitsprozessen, vielleicht auch von manchem Arbeitgeber, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß, es gibt Fabriken und auch andere Einrichtungen, denen wird rund um die Uhr gearbeitet, 24/7, meistens dann im Drei-Schicht-Betrieb. Aber das ist nicht das Modell, das uns die Bibel anbietet. Noch nicht einmal Gott arbeitet pausenlos. Das fängt schon auf den ersten Seiten der Bibel an. Schon wieder, denkst du, schon wieder Schöpfungsgeschichte. Entschuldigung, aber ich finde, die Schöpfungsgeschichte, die liefert uns so viel grundlegende Einsichten in unser Leben. Da darf ich die ruhig zweimal in einer Predigt zitieren. Diesmal aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1. Da habt ihr es vor euch. Da lesen wir, dass Gott die Menschen erschafft, ganz nebenbei, männliche und weibliche Menschen nebeneinander, ganz gleichberechtigt. Jedenfalls wird kein Unterschied in der Hierarchie oder in der Funktion gemacht. Und das Erste, was er allen Menschen mitteilt, ganz gleich, welches Geschlecht sie haben, ist, welche Rolle Männer und Frauen in diesem Kosmos spielen, den Gott in 6 Tagen so wohl geordnet hat. Da gibt es ja eine Hierarchie, ganz eindeutig, wo es Dinge gibt, die auf den anderen aufbauen und etwas steht an der Spitze. Jemand steht an der Spitze. Die Menschen stehen an der Spitze und Männer und Frauen sollen das Sagen haben. Sie bekommen von der Schöpfung dafür alles, was sie zum Leben brauchen. Luft zum Atmen, Essen, Trinken. Und wie beginnt die Woche für die Menschen, nachdem sie geschaffen waren? Nicht mit Maloche, sondern mit dem Ruhetag. Statt Blue Monday, Green Sunday. Das Erste, was der Mensch tut, ist ausruhen, als er auf der Welt ist. Zum Beweis, Kapitel 2, Vers 2. Am 7. Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von aller seiner Arbeit aus. Und dass das kein Zufall ist und auch kein Versehen, weil das gilt ja eigentlich nur für Gott und hat mit dem Menschen nichts zu tun, Dazu schaffen uns die 10 Gebote Klarheit, die genau auf diesen Tag Bezug nehmen. Da heißt es in 2. Mose 20, ab Vers 8. Übertragen gesprochen steht da: Du brauchst nicht pausenlos zu arbeiten und dich verausgaben. Einen Tag in der Woche schenke ich dir als Ruhetag. Da hast du auch Zeit, unsere Verbindung zu pflegen. Also zugegeben, auch die Pause ist kein Selbstzweck. Gott möchte deine ungeteilte Aufmerksamkeit, wenn du die Hände und den Kopf frei hast. Vielleicht ist das gerade für unsere heutige Wissensgesellschaft umso wichtiger, dass wir den Kopf frei kriegen, um uns auf Gott auszurichten. Ich fand das ja so spannend. Im Unterschied zu dem, was ihr aufgeschrieben habt, habe ich, als ich im Internet gegoogelt habe, was für Bilder kommen, wenn ich Arbeit eingebe, da kamen erstmal ganz viele Bilder mit einer aufgeschlagenen Tastatur, also ein Laptop, Bildschirm drüber und Finger, die da drauf tippen. Also wir denken bei Arbeit an Kopfarbeit, an Schreibarbeit. Und bei körperlicher Arbeit ist es ja vielleicht noch ein leichtes, gleichzeitig ein Gebet auf den Lippen zu haben oder ein Lied im Herzen zu singen. Aber wenn ich die Gedanken ohnehin gerade mit komplizierten Fragen beschäftige, wenn ich versuche, etwas zu formulieren, etwas aufzuschreiben, dann habe ich keinen Raum, um mit Gott im Gespräch zu sein. Also ich bin auch manchmal froh, wenn ich, anstatt etwas zu schreiben oder mir über Formulierungen Gedanken mache, auch mal was anderes tun kann, mich körperlich betätigen kann. Ich freue mich dann über den Wechsel, wenn ich was praktisch tun kann. Ich suche mir dann auch extra was Praktisches zu tun, dass ich nicht nur am Schreibtisch sitze. Aber das ist gar nicht gemeint, nur der Wechsel, sondern es geht tatsächlich darum, Pause zu machen, um sich auf Gott ausrichten zu können. Auch wenn du vielleicht körperlich gar nicht erschöpft bist, weil du gar nicht körperlich arbeitest. Gott erwartet von dir, dass du mal Pause machst, den Kopf freikriegst und für ihn, den Kopf freikriegst für ihn und seine Gegenwart. Ja, dein Beruf kann im Sinne von Luther ein segensreicher Gottesdienst sein, weil er vielleicht anderen dient und ihren Lebensraum erweitert, gestaltet, pflegt, den Gott dir und ihnen geschenkt hat. Aber vielleicht ist dein Beruf gerade deshalb so komplex und herausfordernd, dass kein Platz ist, um vor Gott zur Ruhe zu kommen. Und deshalb brauchst du auch den klassischen Gottesdienst im Sinne einer feierlichen Ausrichtung auf Gott. Eine Pause von dem, was du sonst täglich tust. Nicht was bringen, was leisten, sondern mal empfangen. So, und damit jetzt morgen Mittag nicht bei mir die Drähte heiß laufen am Telefon von lauter Arbeitgebern und Vorgesetzten, die sich beschweren, weil ihre Mitarbeiter nur noch Pause machen wollen, muss ich natürlich auch noch euch Sprüche 6, Vers 6 zitieren. Geh hin zur Ameise, du Fauler, und schau dir ihre Wege an und lerne von ihr. So, das habt ihr jetzt auch gehört, ja? Also mein Plädoyer für eine Pause ist keine Ausrede zum Faulenzen. Wir brauchen in jede Richtung Prüfsteine für unsere Arbeit. Prüfe deine Arbeit anhand der Bibel. Es ist zu wenig, wenn es in deiner Arbeit nur darum geht, den Lebensunterhalt zu verdienen. Auf jeden Fall sollst du natürlich von deiner Arbeit leben können. Ist auch ein biblisches Prinzip. Aber selbst das ist heute nicht mehr für jeden, leider nicht mehr für jeden möglich. Manche haben 2 oder 3 Jobs, um sich über Wasser zu halten. Und dass solche Beschäftigungen kaum dazu dienen können, der Arbeit einen tieferen, höheren Sinn zu geben, sie als Segen zu erfahren, das leuchtet wahrscheinlich ein. Und als zweites geht es darum, nicht nur von der Arbeit, sondern auch in der Arbeit leben zu können. Also beide Aspekte, dass Arbeit mehr sein sollte als der Broterwerb und dass Arbeit Menschen nicht kaputt machen darf, sondern ihre Gesundheit schützen muss, kommt auch in der Bibel vor, in einem Abschnitt gemeinsam im Epheserbrief Kapitel 6, Vers 5 bis 9. an einer Stelle, wo wir es vielleicht gar nicht vermuten, denn da heißt es, ihr Sklaven und Sklavinnen, gehorcht euren irdischen Herren und Herrinnen, ehrt und fürchtet sie, dient ihnen so aufrichtig, als dientet ihr Christus. Tut eure Arbeit mit Lust und Liebe als Leute, die nicht Menschen dienen, sondern dem Herrn. Wenn das schon für Sklaven gilt, wir sind ja froh, dass die Sklaverei abgeschafft ist, aber wenn das schon für Sklaven gilt, dass sie ihre Arbeit nicht tun sollen, als ob sie Menschen dienen, sondern so, dass sie damit Gott dienen, dann gilt das doch erst recht für uns, die wir in den meisten Fällen uns für unsere Arbeit selbst entschieden haben, sie uns ausgesucht haben und den Eindruck haben, das passt zu mir, das ist meine Berufung. Natürlich, Arbeit ist keine rein freiwillige Sache. Dahinter steckt ja auch Pflicht, die es zu erfüllen gilt. Aber eine Pflicht eben, wenn sie dir vielleicht auch mal lästig vorkommt, vielleicht anstrengend, vielleicht auch mal langweilig sein kann, besonders dann, wenn es eintönig ist, dann ist es gut, deine Mühe, die du dir machst, in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Die Mühe, die du dir machst, in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Ich nehme jetzt mal das ganz einfache Putzen zu Hause. Vielleicht kennt das jeder und jede. Wenn du das nur unter dem Aspekt siehst, dass deine Mühe in Kürze wieder zunichte gemacht wird, weil es ja nicht lange sauber bleibt, wenn so viele Leute die gleichen Räume benutzen, dann ist diese Arbeit ziemlich frustrierend und erscheint die Mühe sinnlos. Aber wenn du genau das Gleiche für Jesus tust, weil du für ihn die Wohnung sauber halten willst, weil du weißt, er ist ja immer und jederzeit bei mir. Ich finde, das wertet eine vielleicht eintönige und frustrierende Arbeit, die in der Regel nicht sonderlich langfristige Ergebnisse erzielt, unheimlich auf. Und so kannst du dich in allen verschiedenen Arbeiten überprüfen. Für wen erledigst du deine Arbeit? Für wen erledigst du deine Arbeit? Für deinen Chef? Für deine eigenen hohen Ansprüche? Oder um damit Jesus die Ehre zu geben? Damit lässt sich auch überprüfen, ob deine Arbeit überhaupt unter Gottes Segen steht. Kannst du deine Arbeit tatsächlich Jesus auch widmen? Wenn nicht, weil du den Eindruck hast, durch das, was ich tue, kommen andere zu Schaden und hast das bisher vielleicht verdrängt und hast gedacht, naja, Hauptsache ich verdiene damit mein Geld, dann solltest du deine Arbeit überdenken. Es gibt sicherlich auch Arbeiten, mit denen kannst du deinen Lebensunterhalt verdienen, aber die passen nicht zu deinem Christsein. Umgekehrt finden sich in diesem Abschnitt aus dem Epheserbrief auch Kriterien für Arbeitgeber. Und so ein, zwei haben wir ja hier auch unter uns, die ein bisschen zumindest in dieser Rolle, fast in dieser Rolle sind. Und vielleicht sind ja sogar, bist du ja auch hier und sitzt hier und weißt, ich bin ja auch Vorgesetzter, das ist ja auch so ein bisschen der verlängerte Arm des Arbeitgebers. Für euch hat Paulus auch etwas. Epheser 6, Vers 9. Ihr Herren und Herrinnen, behandelt eure Sklaven und Sklavinnen im gleichen Geist. Lasst das Schelten und Drohen. Denkt daran, dass sie einen Herrn im Himmel haben, der auch euer Herr ist und der ist ein unparteiischer Richter. Die Arbeitsbedingungen müssen also Kriterien erfüllen, die zum Beispiel Schutz und Sicherheit gewähren, Standards, die einer Beurteilung durch unseren gemeinsamen Herrn standhalten. So gibt es also schon aus biblischer Sicht gegenseitige Pflichten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und keine einseitige Pflicht, die man von seinen Angestellten nur einfordern könnte. Und damit sind Sicherheitsauflagen nicht einfach nur lästige, überflüssige Vorschriften, die am Ende den Arbeitsprozess, den Produktionsprozess verteuern, sondern sie helfen dir, deine Verantwortung, die du auch vor Gott für deine Angestellten hast, zu übernehmen. Und im Sinne dieser Prüfsteine. Ihr mögt wahrscheinlich noch viel mehr Prüfsteine in der Bibel auch finden. Macht euch ruhig auf die Suche danach. Im Sinne dieser Prüfsteine möchte ich dir am Schluss ein paar Fragen mit nach Hause geben. Arbeiten ist kein Selbstzweck. Wie trägt deine Arbeit dazu bei, dass du dein Leben fruchtbar gestalten kannst? Arbeite und mach mal Pause. Kannst du die Arbeit auch mal ruhen lassen oder bist du rastlos, wenn du nichts zu tun hast? Bemisst du deinen Wert nach dem, wie viel du leistest? Und deine Arbeit biblisch überprüft? Dient sie Gott? Ora et labora. Bete und arbeite. Nicht einfach nur ein Appell, nicht einfach nur die Zusammenstellung von zwei Pflichten. Auf keinen Fall darfst du die eine gegen die andere ausspielen, sondern beides ist Gottesdienst. Wenn du betest und dich ganz darauf konzentrierst, dann dienst du Gott. Und wenn du arbeitest und dich ganz darauf konzentrierst, dann dienst du Gott. Und beides gibt deinem Leben Sinn. Beides richtet deinen Blick über das hinaus, was direkt vor dir liegt, was vielleicht zunächst gar nicht nach höherem Sinn aussieht. Aber das Beten und Arbeiten zusammen, wenn du es für Gott tust, richtet deinen Blick auf etwas aus, was größer ist als das, was du direkt tust. Dein ganzes Leben ist eingebunden in einen größeren Zusammenhang, in dem dein Gebet und deine Arbeit viel mehr bewirken, als du dir vielleicht vorstellen kannst. Das ist die dankbare Einsicht des Glaubens. Amen.